Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann. Wie gesagt, Cornelius Kuttler, jetzt seit 1. Juli Leiter des Evangelischen Jugendwerks, verheiratet, 4 Kinder haben wir, so in der Rush-Hour des Lebens von 11 bis 2 Jahren. Wenn man mich fragen würde, was so eines meiner liebsten Bibelworte ist, dann würde ich wahrscheinlich spontan antworten, auf jeden Fall Apostelgeschichte 12. Und deshalb habe ich auch diesen Text heute ausgewählt, weil es da ums Beten geht. Apostelgeschichte 12, ich werde gleich die Verse lesen. Dieses Bibelwort erzählt davon, Gott hört Gebet und es erzählt davon, wie Beten und Glauben zusammenhängt. Wer eine Bibel da hat, ist herzlich eingeladen mitzulesen, Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 17. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er Petrus nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er dachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die 1. und 2. Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sagten zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Wenn Gott will, dann geschieht, was kein Mensch für möglich hält. Da erscheint dieser lichtumstrahlte Engel in dieser finsteren Gefängniszelle und führt diesen Petrus einfach an den Wachen vorbei ins Freie. Und keiner hat was bemerkt und Petrus ist gerettet. Irgendwie schon eine wunderbare Geschichte im wahrsten Sinn des Wortes. Gott sendet seinen Engel, um Petrus zu retten. Ich muss gestehen, wenn ich mir das genau vorstellen soll, wie das damals geschehen sein soll, dann muss ich irgendwie passen, wie das geht. Petrus ist in diesem Hochsicherheitstrakt. Und nicht umsonst wird ja berichtet, ganz detailliert, wie er gefesselt ist, an wen er gekettet wird, wie viele Türen da sind. Gar kein Entkommen. Gegen diese Sicherheitsverwahrung scheint mir dieses legendäre Gefängnis Amerikas Alcatraz wie ein Witz. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Er handelt, während die christliche Gemeinde betet. Wie wir uns das genau vorstellen, dass da Petrus durch die Tür hinauskommt, durch den Engel, das erklärt die Apostelgeschichte gar nicht so richtig. Für sie ist nur eins entscheidend wichtig, nämlich Gott macht das Unmögliche möglich und rettet diesen Petrus vor dem sicheren Tod durch den Engel. Es gibt ja heute auch immer wieder Menschen, die davon erzählen, dass ihnen ein Engel begegnet ist. Ich muss gestehen, mir ist es noch nicht passiert, aber ich erinnere mich an meine Großmutter. Sie ist inzwischen gestorben, aber sie war Pfarrersfrau und nach dem Krieg war sie im Schwarzwald. Und ich stelle mir so vor, nach dem Krieg im Schwarzwald, da waren die Straßen schlecht und der Winter war hart, noch viel härter, als er jetzt noch im Schwarzwald ist. Und sie hat mir erzählt, sie war mit meinem Großvater unterwegs, in einem, wohl im ersten Auto. Und sie hatten eine Reifenpanne irgendwo dort in der Nähe von Göttelfingen, wo sie Pfarrfrau war. Und mitten im Wald blieb sie dann liegen. Wie aus dem Nichts, hat sie mir dann erzählt, ist damals wohl ein junger, netter Mann gekommen, hat diesen Reifen repariert und so schnell wie er gekommen war, war er weg. Ob da Gott wirklich einen Engel geschickt hat zu meiner Großmutter oder ob es ein junger, netter Mann war, das weiß ich nicht. Für meine Großmutter war klar, das war ein Engel, weil sie allein das nie geschafft hätte mit meinem Großvater. Menschen erleben immer wieder auf wunderbare Art und Weise, dass Gott ihnen einen Engel schickt. So wie damals dem Petrus. Und doch, wenn ich irgendwie ehrlich bin, gibt es ja auch die andere Erfahrung. Bei uns heute und damals in Jerusalem ja auch. So beginnt ja auch dieser wunderbare Predigttext. Jakobus war auch im Gefängnis, der Bruder des Johannes, und ihm hat damals kein Engel geholfen. Das sind ja so die ersten Worte, die da berichtet werden. Jakobus ist hingerichtet worden wie ein Verbrecher, ein Mörder. Wie ein Aufrührer, damals war die Todesstrafe das Köpfen, deshalb heißt es ja auch, dass Herodes mit dem Schwert ihn tötete. Dieser Jakobus muss sterben und zu Petrus kommt ein Engel. So nahe liegen Rettung und Tod beieinander. Die ersten Christen haben also nicht auf einer romantischen Glaubenswolke gelebt. Manchmal stehen wir vielleicht in der Gefahr, das so anzunehmen, dass da alles super war. Nein, das war das wirkliche Leben. Mit Licht und Schatten, so wie bei uns heute eben auch. Wahrscheinlich kennen wir das auch als Christen, als Nachfolger von Jesus, dass es beides im Leben gibt. Die wunderbare Erfahrung, dass Gott eingreift, wenn wir beten, und das andere, dass wir das Gefühl haben, wir schreien uns vielleicht die Seele aus dem Leib in manchen Momenten und scheinbar antwortet Gott nicht. Da könnte jeder jetzt wahrscheinlich erzählen von beidem. Vom Wunderbaren und vom Anderen auch, wenn wir an Menschen denken, für die wir gebetet haben und die dennoch gestorben sind. Oder wenn manche Last von unserer Seele einfach nicht gewichen ist. Und ich muss gestehen, manchmal beschleicht mich, obwohl ich theologisch weiß, wie die Dinge sind, manchmal beschleicht mich dann in solchen Momenten doch das Gefühl, ob das dann an mir liegt, wenn Gott nicht so hört, wie ich mir es scheinbar denke. Wir suchen ja manchmal verzweifelt nach einer Erklärung, warum Gott nicht die Antwort gibt auf das Schreien unseres Herzens, wie wir es uns wünschen. Und was liegt näher, dann die Schuld bei uns selber zu suchen, dass wir vielleicht nicht so geglaubt haben oder nicht fest genug gebetet. Oder dass wir denken, ja, damals beim Petrus, da ist es passiert, oder bei Menschen, die einfach tief glauben, zu denen wir aufschauen, aber bei mir? Und manche Menschen, die sagen einem das ja ziemlich unverfroren ins Gesicht und sagen, naja, du wirst halt nicht gesund, weil du nicht genug glaubst. Aber was sagt jetzt unsere Geschichte? Wie ist es bei Gott? Wie hängen Beten und Glauben zusammen? Und ich glaube, mit diesem Text aus der Apostelgeschichte rühren wir daran, was Beten wirklich heißt. Und was es heißt, Jesus zu vertrauen. Diese Apostelgeschichte berichtet ja jetzt nicht von besonders glaubensstarken Menschen. Ganz im Gegenteil, wir lesen hier, dass Gott Menschen hilft, die eigentlich gar nicht so fest glauben. Gott macht das Unmögliche möglich für Menschen, die das gar nicht für möglich halten. Diese Christen damals in Jerusalem, die haben gebetet, so heißt es hier. Ohne Aufhören, ohne Unterlass, heißt in manchen Bibelübersetzungen. Das griechische Wort, das hier steht für ohne Aufhören, das meint eigentlich voller Ernst. Mit aller Kraft, mit allem Vertrauen bete ich. Interessanterweise verwendet Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, dasselbe Wort auch, wenn er von Jesus in Gethsemane erzählt. Ihr kennt die Geschichte, als Jesus betet, Vater, nimm diesen Kelch von mir, da heißt es auch, er betete, da heißt es, glaube inbrünstig oder wie auch immer Luther das übersetzt. Auf jeden Fall im Griechischen ist es dasselbe Wort. Die Christen in Jerusalem beten so, wie es Jesus ihnen vorgemacht hat in Gethsemane. Ohne Aufhören, mit aller Kraft, mit allem Vertrauen. Die Christen beten, aber wer glaubt das, was sie beten? Wir werden nachher noch drauf schauen, als Petrus vor der Tür steht. Da glaubt es niemand. Und selbst beim Petrus ist es so. Ich überlege mir, wie heißt da, er schlief zwischen diesen zwei Soldaten im Gefängnis. Natürlich könnte man denken, er war so geborgen in Gott, dass er geschlafen hat. Man könnte aber auch denken, er hat nicht erwartet, dass da jetzt ein Engel kommt. Er schläft einfach. Und er schläft so tief, dass der Engel ihn erst kräftig wecken muss. Wie heißt es hier? Er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn. Also Petrus war nicht voller Erwartung, dass Gott jeden Moment kommt, einen Engel schickt und ihn rettet. Sondern Petrus schläft einfach. Er verpennt beinahe seine eigene Rettung. Und dieser aus dem Schlaf gerissene Petrus, der versteht zunächst auch gar nicht, was ihm da geschieht. Wie hören wir? Er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Also auf Deutsch, er hat gedacht, er träumt. Als er durch die Wachen hindurchgeht und plötzlich vor dem Tor in Jerusalem steht. Dieser Petrus, der selber so viel Wunder getan hat im Namen von Jesus. Und die Apostelgeschichte erzählt auch am Anfang davon, wie er im Namen von Jesus den Gelähmten geheilt hat und andere. Dieser Petrus, der rechnet jetzt erst gar nicht damit, dass da ein Engel kommt. Er versteht es nicht und er weiß gar nicht, dass das wirklich ist. Zweimal sagt die Apostelgeschichte, er wusste nicht, dass ihm das wirklich geschah. Erst draußen auf der Straße kommt er zu sich. Das heißt, er besinnt sich. Petrus versteht also erst im Nachhinein, was ihm da Wunderbares geschehen ist. Und auch dann, ich habe es vorhin schon erwähnt, als beschrieben wird, dass Petrus dann zum Haus dieser Maria kommt, da merken wir, Lukas erzählt hier gar nicht von besonders glaubensstarken Betern. Die Apostelgeschichte erzählt von ganz normalen Menschen, die voller Einsatz und Kraft und Vertrauen beten. Und dann klopft der Petrus an die Tür. Und es muss ja ein herrschaftliches Haus gewesen sein. Da ist vom Hoftor die Rede, so wie es damals wo war, bei den herrschaftlichen Häusern. Zuerst das Tor, dann der Vorgarten, die Vorhalle. Es hat vielleicht gedauert, bis diese Magda an der Tür war. Und so wie zur damaligen Zeit üblich, war es wohl so, dass Petrus geklopft hat und gleichzeitig gerufen an diese Tür. Nicht ganz ungefährlich für einen, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und diese Magd erkennt seine Stimme. Wahrscheinlich hat sie zur Gemeinde gehört. Sogar ihr Name wird berichtet, Rode. Und Rode, dieser Name bedeutet auf Deutsch übersetzt Rösle. Also dieses Rösle vergisst vor lauter Freude, dass Petrus dasteht, die Tür aufzumachen und geht ins Haus. Und berichtet, ich stelle mir so vor, voller Begeisterung diesen Menschen, die da gerade beten für Petrus, dass ihr Gebet erhört ist und dass er vor der Tür steht. Kein Mensch glaubt ihr. Nicht ein einziger. Was wird dir gesagt? Luther-Übersetzung, du bist von Sinnen. Heute wird man sagen, du bist bekloppt, bist verrückt. Da sind die ersten Christen versammelt, um zu beten. Zu beten, dass Gott den Petrus rettet. Und als Gott das Gebet erhört, glaubt es keiner. Diese Formulierung, du bist von Sinnen, die wird in der Apostelgeschichte nochmal verwendet, ganz am Ende, in Apostelgeschichte 26, als Paulus vor dem römischen Statthalter Festus steht. Und da wird erzählt, dass Paulus diesem Festus von Jesus berichtet, der auferstanden ist. Und als Festus von der Auferstehung hört, da sagt er, du bist von Sinnen. Also diese Christen, die da beten für Petrus, die sagen zu der Magd genau dasselbe, wie ein heidnischer Römer nachher etwas zu Paulus sagt. Merkt man, ist auf einer Ebene, diese Christen und der Römer. Weil beide sich nicht vorstellen können, dass Gott wirklich was tut. Merken wir, nicht deshalb hat Gott einen Engel geschickt, weil diese Christen so glaubensstark gebetet hätten. Nein, wenn Gott auf den Glauben dieser Menschen gewartet hätte, dann wäre der Petrus bis heute im Gefängnis. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht, auch wenn es niemand erwartet hat. Und ich will es jetzt ganz persönlich sagen, mich berührt diese Szene sehr und deshalb mag ich diese Geschichte so. Weil ich irgendwie mich selber wieder erkenne. Bei diesen Christen, die da innen beten, voll Vertrauen beten, aber in der Tiefe ihres Herzens gar nicht damit rechnen, dass Gott was tut. Mich berührt, weil ich ahne, so ist unser Gott. Dass er nicht nur auf mein Gebet antwortet, wenn ich bete und weil ich bete und weil ich so sehr vertraue, sondern Gott antwortet manchmal trotz mir. Obwohl ich so bin, wie ich bin. Und obwohl ich so bete, wie ich bete, und vielleicht geht es euch manchmal ähnlich, dass man manches Mal wirklich betet und dann überrascht ist, wenn das Gebet erfüllt wird. Oder man es gar nicht so richtig erwartet, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass Gott da wirklich was ändert. Zumindest wenn man ehrlich in sich hineinhört, ist es vielleicht manchmal so, dass es uns ähnlich geht wie diesen Christen damals. Und mir wird dieser Text hier zu einem starken Trost meines Glaubens, weil er mir sagt, Gott hört dein Gebet. Auch wenn du das nie im Leben für möglich hältst, er hört's. Und Gott macht seine Hilfe nicht von deiner Glaubenskraft abhängig. Er hat damals Gebet gehört, auch wenn weder Petrus noch die Gemeinde damit gerechnet hat. Die ersten Christen waren Menschen wahrscheinlich wie mir, manchmal glaubensstark und manchmal voller Zweifel. Und gerade mit solchen Menschen will Gott es zu tun haben. Er hat die Menschen damals gebraucht, wie sie waren, und er braucht uns, wie wir sind. Entscheidend war, dass sie gebetet haben. Und ich glaube, das ist bei uns auch entscheidend. Bei Gott dürfen wir die Menschen sein, die wir sind. Mit allem, wo wir vertrauen, mit allem, wo es uns fehlt am Glauben. Es kommt wohl einzig und allein darauf an, dass wir uns ihm anvertrauen. Dass wir uns ihm anvertrauen und sei es manchmal mit allerletzter Kraft und dass wir sagen, Herr Jesus, ich kann es vielleicht gar nicht richtig glauben, aber jetzt hilf du mir. Martin Luther hat für mich beeindruckende Worte über Psalm 62 gesagt. Er hat mal gesagt, da geht es auch ums Beten, wenn ihr betet, schüttet euer Herz vor ihm aus. Klagt es nur frei heraus, verbergt ihm nichts. Es sei, was es wolle, werft es in großen Mengen vor ihn, als wenn ihr euer Herz einem guten Freund ganz und gar öffnet. Gott hört es gern und er will auch gerne helfen und raten. Scheut euch nicht vor ihm und denkt nicht, es sei zu groß oder zu viel. Er ist größer und vermag es. Er will auch viel mehr tun, als unsere Gebrechen sind. Zerstückelt es nicht. Er ist kein Mensch, dem man zu viel betteln und bitten zumuten könnte. Je mehr du bittest, umso lieber hört er dich an. Schütte nur alles heraus und tröpfle nicht. Denn er wird auch nicht tröpfeln, sondern dich mit einer Sinnflut überschütten. Was für starke Worte. Schütte alles heraus, wenn du betest, und tröpfle nicht. Beten heißt also, alles herausschütten in Gottes Hände. Alles, was ich denke, alle meine Bitten, alle meine Sorgen, alle meine Zweifel und nicht tröpfeln. Weil er hört. Unser Text ruft es uns ins Gedächtnis, was entscheidend ist in unserem Leben als Christen. Nicht dann sind wir recht, wenn wir versuchen, dieses letzte Tröpfchen Glauben aus uns herauszupressen, sondern recht sind wir Gott, wenn wir uns ganz ihm überlassen. Wenn wir alles in seine Hände schütten, nicht tröpfeln. Und ihm alles überlassen, das mag vielleicht manchmal dann auch heißen, dass ich sage, ich kann jetzt gerade nicht mal mehr aus eigener Kraft glauben und vertrauen, weil die Dinge viel größer sind und schwerer, als sie für mich gerade tragbar sind. Aber ich will darauf vertrauen, dass du da bist. Vielleicht machen wir auch immer wieder Erfahrungen, so wie die Christen damals, die es uns auch schwer machen zu bitten, wenn das Gebet wirklich scheinbar ungehört bleibt. So steigt ja unser Bibeltext ein, und so habe ich es vorhin auch erwähnt. Da wird gleich am Anfang gesagt, der König Herodes tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Petrus wird wunderbar errettet und Jakobus stirbt. Dieser Jünger muss für seinen Glauben an Jesus mit dem Leben bezahlen. Der eine ist frei, der andere nicht. Und sicher hat die christliche Gemeinde für den Jakobus genauso gebetet wie für den Petrus. Und doch hat Gott den Petrus gerettet. Und nun gibt uns diese Apostelgeschichte keine Erklärung dafür, so wie die Bibel uns eigentlich nie eine Erklärung gibt, warum Gott so handelt, wie er handelt. Es ist Gottes Geheimnis und das wissen wir selber. Es ist sein Geheimnis, warum manches Gebet manchmal so erhört wird, wie wir es uns wünschen, manchmal anders, Manchmal so, wie wir es im Zeugnis gehört haben, dass Gott seine Pläne zum Ziel bringt, auch wenn wir es ganz anders denken. Wir suchen manchmal Erklärungen, warum Gott so handelt, wie er handelt. Ich glaube, letztlich bleibt uns nur, dass wir uns ihm anvertrauen, unser Leben in seine Hände legen. Darauf zu bauen, dass wir in seiner Hand sind, egal welcher Weg kommt. Leicht ist es sicher nicht. Das mag damals für die christliche Gemeinde auch nicht leicht gewesen sein, als sie das gesagt bekommen haben, dass Jakobus getötet wurde. Da wird ein lieber Mensch aus dem Leben gerissen. Da bleibt im Gottesdienst der Platz leer von diesem Jakobus und er wird nie mehr kommen. Und damit mussten die Christen damals erst einmal zurechtkommen, dass sie gebetet haben und Gott hat das Gebet nicht so erhört. Und dann kommt der Petrus und keiner glaubt's. Das Vertrauen zu Gott ist wohl immer ein Vertrauen trotz allem, was mir es schwer macht zu glauben. Dass er da ist, auch wenn ich meine, keiner sieht mich. Ich habe vorhin erzählt, dass ich 4 Kinder habe und unsere jüngste Tochter, die Magdalena, die wird mir da zum Trost für meinen Glauben und zu einem Bild für das, was ich mir, wie mir das vorstellen kann mit dem Beten und Glauben. 2,5 ist sie jetzt und wir wohnen in einem Haus mit 2 Etagen. Jeweils gibt es eine Glastür, die mit dem Schlüssel verschlossen ist und mit ihren 2,5 kann die Magdalena zwar die obere Tür aufmachen und runterkommen vom Stock der Kinder, aber sie kriegt die untere Glastür nicht auf, weil sie nicht von diesem Schlüssel rumdrehen kann. Was macht sie also, wenn sie da vor der Tür steht? Wie alle 2,5-Jährigen das wahrscheinlich machen. Sie schreit sich ihre kleine Lunge aus dem Leib und klopft und macht alles, bis irgendwann ihr jemand aufmacht. Sie sieht nicht, dass hinter der Glastür jemand ist. Sie hört auch nicht, ob die Geschwister da sind und wo die da sind, wo die Mama oder der Papa sind. Aber sie ruft. Wahrscheinlich, weil sie tief in ihrem Inneren weiß, da ist jemand da. Egal, wie lange es dauert, ich muss nur laut genug rufen und schreien, dann kommt schon jemand. Für mich ist es ein Bild dafür, was Beten heißt. Beten heißt zu rufen, auch wenn ich nicht sehe, dass jemand da ist. Beten heißt bei Gott anklopfen, auch wenn ich vielleicht in dem Moment gerade gar nicht so glauben kann, dass hinter der Glastür, im Bild gesprochen, dieser Gott ist, der mir öffnet. Wir haben nicht den Beweis vor Augen, dass Gott da ist. Wie gut, wenn wir tief in unserem Herzen wissen, es ist jemand da. Ich kann rufen und er wird öffnen. Und selbst wenn ich das manchmal nicht mehr weiß, gilt es weiter zu klopfen. Es kommt immer darauf an, nicht auf das, wie sehr ich glaube, sondern es kommt doch darauf an, dass hinter der Tür jemand ist, oder? Und zu diesem Vertrauen auf Gott will uns die Apostelgeschichte einladen, denke ich, ermutigen. Die Geschichte von dieser wunderbaren Rettung des Petrus, die stellt uns vor Augen, Gottes Macht sind keine Grenzen gesetzt, und zwar gar keine. Wenn er will, dann geschieht, was keiner für möglich hält. Petrus kommt frei, und wenn Gott es vermag, den Petrus aus seinem Gefängnis zu befreien, dann ist es ihm doch ein leichtes, auch uns zu befreien aus den Gefängnissen unseres Lebens. Dass er uns befreit aus dem, was uns gefangen hält. Es mag sein, dass wir jetzt an Dinge denken, wo wir das Gefühl haben, ja, da geht es mir gerade so wie diesem Petrus. Da bin ich gefangen in was. Vielleicht gefangen in manchen Gedanken, die mich nicht loslassen. Gefangen vielleicht in dem, was mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Vielleicht auch gefangen in dem, wo ich schuldig geworden bin. Gefangen in dem, was andere über mich denken und sagen oder mir angetan haben. Vielleicht gefangen in manchen Sorgen um mich oder um andere Menschen. Gefängnisse haben viele Namen, denke ich. Aber gerade dann gilt's. Wenn Gott will, dann geschieht, was keiner für möglich hält. Gott kann uns aus dem Gefängnis herausführen, so wie er damals den Petrus herausgeführt hat. Und das kann er, selbst wenn ich das gar nicht mehr für möglich halte. Gottes Macht ist größer als unser begrenztes Vorstellungsvermögen. Als Pfarrer ist vielleicht typisch, dass man auf Kirchenlieder Bezug nimmt. Das mag man mir verzeihen, aber der Paul Gerhardt bringt es unübertroffen auf den Punkt in seinem Lied »Befiehl du deine Wege«. Da heißt's: Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die sonderschönsten Freud. Gott wird dich aus der Höhle, aus dem Gefängnis herausrücken. Gott tut das, nicht wir. So formuliert sie auch der Lukas am Ende unserer Geschichte. Als Petrus da erzählt, wie Gott herausgeführt hat, da heißt es, der Herr hat aus dem Gefängnis herausgeführt. Petrus weiß, er war nicht beteiligt. Es hat nur Gott gemacht. Wenn wir diesen Text lesen heute, dann bleibt uns wohl nur dasselbe, wie die Gemeinde damals in Jerusalem getan hat. Dass wir Gott, die Höhle und das Gefängnis unseres Lebens oder das Leben von anderen Menschen hinhalten. Ohne Aufhören betete die Gemeinde, so habe ich es vorhin gesagt. Mit aller Kraft, mit allem Vertrauen, alles, was sie konnten. Ohne Aufhören, das heißt doch dann, dass sich Gott immer und immer wieder das hinhalt, was mir so Gedanken macht. Dass ich mich auf nichts anderes verlassen möchte, als auf die Gnade und auf die Treue dieses Gottes. Dann verlasse ich mich nicht auf mich, sondern auf ihn. Und dann mag es sein, dass wir uns Gott anvertrauen, trotz allen Zweifeln, trotz allem. Weil wir wissen, hinter der Tür ist jemand, der hört. Entscheidend ist nicht, ob wir Zweifel haben. Das lehrt uns diese Geschichte. Entscheidend ist auch nicht, wie schwer das ist, was uns Sorgen macht. Entscheidend ist, dass dieser Gott so ist, wie er ist. Und dass wir uns ihm anvertrauen. Unser Predigttext ermutigt also zum Beten. Zum Beten für uns selbst und zum Beten für andere. Die christliche Gemeinde damals, die betet gemeinsam für Petrus, so heißt es. Sie steht für ihn ein, während er schläft. Ich würde es mir wünschen, dass wir als Christen beginnen, das ernster zu nehmen, was diese ersten Christen uns vorleben. Dass wir wirklich füreinander eintreten. Ich weiß, das kostet Ehrlichkeit. Es fällt mir selber auch nicht leicht, dass ich einem anderen sage, bete du für mich. Vielleicht sogar bete für mich, weil ich selber gerade nicht die Kraft habe. Aber können wir es nicht wagen, so miteinander und füreinander zu beten? Als Christen sind wir die Gemeinschaft derer, die glauben, und wir sind immer auch Gebetsgemeinschaft, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich frage mich, was zeichnet denn uns aus? Was zeichnet uns aus in unseren Gruppen und Kreisen, in unseren Gottesdiensten? Was zeichnet uns auch in unserem missionarischen Anliegen aus? Es muss uns doch immer auszeichnen, dass wir nicht Macher sind, sondern Beter. Ich denke nochmal an diese Rode, ans Rösle, diese Magd, die da dem Petrus vor lauter Freude nicht die Tür geöffnet hat. Sie war die einzige in diesem Haus, die geglaubt hat, dass es wirklich Petrus war. Auch wenn die übrigen Christen sie für völlig durchgeknallt gehalten haben. Und dieses Rösle war wohl eine einfache Frau, eine Sklavin. Es war auch bei den Christen so, dass Magd und Knecht immer Sklaven waren. Und schon ihr Name zeigt, wer sie ist. Rode war damals ein typischer Sklavenname. Also wir würden heute sagen, unterstes soziales Milieu. Wer Rösle heißt, der ist auch Rösle. Heute gibt es vielleicht auch manche Namen, wo man sagt, ja, da weiß man schon, wo der herkommt. Bei dem Rösle war es so. Ganz einfache Sklavin. Und doch, von den anderen im Haus weiß man die Namen nicht mehr, außer der Maria und Johannes Markus und so, aber vom Rösle weiß man den Namen. Und ich überlege mir, warum? Warum haben die Menschen, die Lukas dann interviewt hat für seine Apostelgeschichte, wo er gefragt hat, wie war das damals in Jerusalem, warum haben die sich erinnert an dieses Rösle? Wohl nicht, weil sie so eine einfache Frau war und die Sklavin, sondern wahrscheinlich, weil sie die einzige war, die das geglaubt hat. Und das hat man noch nach Jahren gewusst, dass damals diese Rode die war, die geglaubt hat, der Petrus ist es. Diese einfache Frau. Gott hat für die unbedeutende Rode ihren Platz im Leben gehabt. Der Platz an der Tür war sicher der unliebsamste Platz. Sie hat nicht mitgebetet mit den anderen Christen wahrscheinlich, sonst wäre sie nicht so schnell an der Tür gewesen. Das war ihr Platz an der Tür. Und gerade da war sie richtig. Gott hat auch einen Platz für uns. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, ist das überhaupt mein Platz? Der Platz an der Tür war nicht der beste Platz hier in diesem Haus. Und doch war es genau der richtige Platz für dieses Rösle. Wenn Gott den richtigen Platz für die Rode hatte, dann hat er doch auch den richtigen Platz für uns. Halten wir ihm doch unsere leeren Hände hin, dass er uns zeigt, wo der richtige Platz für uns ist. Gott hört Gebet. Das haben diese ersten Christen erfahren. Und das gilt auch für uns. Wie Gottes Gebet hört, das liegt allein bei ihm. Doch ich glaube, diese Apostelgeschichte lehrt uns eines ganz gewiss. Er wird uns hören. Hinter der Tür ist jemand. Und er wird uns niemals allein lassen. Dem Petrus hat er seinen Engel geschickt. Bei uns mag es vielleicht manchmal kein Engel sein, aber allein lassen wird uns unser Herr nicht. Und wenn Gott will, dann geschieht, was keiner für möglich hält. Amen.